Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Wir zeichnen auf am 17.10. und sind uns endlich mal wieder zu zweit zugeschaltet. Hallo Kilian.
Ja, moin Ronja, sehr schön.
Kennst du mich noch?
Ich kenne dich noch. Ich meine, wir hatten ja auch so einigermaßen viel Kontakt, würde ich sagen. Aber zumindest so in diesem Setting, wie wir uns jetzt hier sehen und hören, das hatten wir jetzt schon ein paar Wochen lang nicht mehr.
Ja, voll. Und wir hatten ja kurz bevor ich nach Portugal gereist bin. Portugal ist nämlich der Grund, warum wir jetzt so lange getrennt voneinander waren. Dazu erzähle ich gleich nochmal ein bisschen mehr. Auf jeden Fall vorher hatten wir so ein kleines Update-Gespräch und wir haben uns vorgenommen, wieder mehr Gäste reinzuholen, ne, und weniger Folgen zu zweit zu machen, wenn es zeitlich aufgeht und wenn es funktioniert. Und wir wollen uns aber trotzdem irgendwie, ich sag mal, einmal im Monat oder alle paar Wochen auf jeden Fall auch mal zu zweit updaten. Und heute ist so eine Folge, wo wir keinen Gast haben, sondern wo wir wirklich nur zu zweit sprechen. Auch gar nicht krass über irgendwelche weltpolitischen News. Also wir steigen
Vielleicht steigen wir da doch ein,
aber wir steigen da wahrscheinlich nicht zu tief ein, beziehungsweise haben eben keinen Experten oder keine Expertin am Start, sondern wollen heute den Tag, die Stunde, die wir haben, nutzen, um so ein bisschen zu zweit zu schnacken.
Ja, was ja, glaube ich, auch mal wieder ganz wichtig ist, weil du ja jetzt wirklich echt ein paar Wochen weg warst und wir hatten jetzt Kontakt, was so die generelle Planung angeht, aber so wirklich mal telefoniert und geschnackt haben wir beide jetzt auch schon länger nicht mehr.
Voll, genau. Ich war 4 Wochen mit meiner kleinen Familie im Camper unterwegs. Wir sind durch Portugal gereist. Anlass dieser Reise war, dass wir unseren Hochzeitstag gefeiert haben mit unseren Freunden und unseren Families in Portugal. Also wir waren so 30 Leute um und bei und wir wollten das einfach als Gelegenheit nutzen, nochmal alle Lieblingsmenschen in unserem Leben zusammenzutrommeln. Und wir hatten ein ziemlich nices Wochenende. Und in diesem Kontext sind wir eben 4 Wochen durch Portugal gereist. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Also du bist ja auch manchmal mit einem Camper unterwegs, ne?
Ja, gerne.
Wie sehr liebst du das?
Ich mag es schon sehr gern, aber ich freue mich dann auch, wenn es wieder vorbei ist. Aber ich schalte schon sehr gern diesen Modus dieser, würde ich sagen, nüchternen Einfachheit, dass man von so einem Wagen aus lebt, wenn ich aber dann auch immer mal wieder die Möglichkeit habe, zum Beispiel zu duschen oder, also wir haben dort keine Dusche in dem Wagen, den wir verwenden. Und das heißt, man ist eigentlich so ein Campingplatz schon ein bisschen gebunden oder zumindest an andere Möglichkeiten. Und ich mag das, aber ich mag das dann auch, wenn es wieder irgendwann vorbei ist.
Ja, voll. Wir waren, also mein Mann und ich, wir waren vorher auch Camper bzw. Outdoor-Urlauber, die das sehr geliebt haben, einfach draußen in der Natur zu sein, mobil zu sein, irgendwie so ein Zuhause auf 4 Rädern, auf Zeit. Ne? Und als wir zu zweit unterwegs waren, habe ich immer Familien beobachtet und dachte, boah, das muss doch der coolste Urlaub überhaupt sein, mit Kindern zu campen und mit dem Camper unterwegs zu sein. Und gerade vielleicht auch im Rahmen der Elternzeit, weil ich teilweise echt häufig Eltern sehe, die auch mit einem Baby im Camper unterwegs sind. Oder man sieht es ja auch auf Instagram, wo, glaube ich, dieses Camperleben generell ein bisschen romantisiert wird. Ne? Wir sind Aussteiger und leben quasi schon dauerhaft im Camper. Und deswegen dachte ich bringe jetzt mal ein paar Fakten mit, die gar nicht so geil sind mit Camper, beziehungsweise gerade wenn man mit einem Baby unterwegs ist.
Ja, ich bin gespannt, hau mal raus.
Also Punkt 1, der uns ein bisschen gestört hat, ich halte nochmal fest, wir hatten insgesamt eine mega geile Zeit. Aber
wie lange wart ihr im Camper ganz kurz, netto?
4 Wochen oder beziehungsweise ja 3,5 Wochen.
Okay, minus der Zeit, die ihr die anderen getroffen hatte, da wart ihr nicht mehr im Camper dann.
Ja, beziehungsweise da haben wir dann unter Umständen auch im Camper gepennt tatsächlich, weil da ein Techno-Festival stattgefunden hat und diese Hütte, in der wir eigentlich hätten schlafen sollen, die 2 Nächte, die war aus Holz beziehungsweise gefühlt aus Pappe. Man hat jeden Bass so krass gehört. Oh,
und ihr hattet im Auto mehr Ruhe tatsächlich.
Und dann sind wir ins Auto umgezogen, genau. Aber da will ich jetzt gar nicht so sehr rein, also lass uns über diese Dinge sprechen, wo ich gedacht habe, hätte ich mir mal vorher Gedanken drüber machen müssen. Und zwar Punkt 1 ist, dass man ja draußen oder beziehungsweise Outdoor-Urlaub macht im Camper, dass man sich ganz viel bewegt. tut man mit Baby gar nicht mehr so viel, beziehungsweise wenn das Baby so alt ist wie unseres. Es ist ja jetzt, es war zum Zeitpunkt der Reise 4 bzw. 5 Monate alt. Das heißt, noch zu klein für so eine Wanderkraxe, aber zu schwer, um jetzt wirkliche Wanderungen in der Trage mit dem Kind zu machen. Und wir sind halt sonst absolute Wanderurlauber und wir haben echt an manchen Tagen gemerkt, an denen wir auch irgendwie relativ viel gefahren sind, also wirklich mal so mit relativ viel, meine ich so vielleicht mal 2,5 Stunden, dass uns die Bewegung fehlt.
Ach, einfach mal rauszugehen und wirklich auch spazieren gehen zu können, so wirklich, oder wandern gehen zu können.
Ja, aber halt so krasse Wanderungen, wie wir es halt vorher gerne gemacht haben.
Ja.
Ne? Weil das geht mit Baby noch nicht. Generell ist es ein Vollzeitjob, dieses Wesen vor Wind und Sonne zu schützen. Und das habe ich so ein bisschen unterschätzt, dass ich normalerweise im Campingurlaub mehr Bewegung habe als jetzt mit einem 4 Monate alten Baby.
Und ihr hattet aber einen Kinderwagen natürlich trotzdem dabei, aber der geht wahrscheinlich auch nicht immer.
Ja, gerade wenn man an so Strandspaziergänge auch denkt.
Ja.
Das heißt, du musst das Kind quasi die ganze Zeit in der Trage schleppen und das wiegt ja mittlerweile 7, 8 Kilo. Und dann hast du vielleicht noch irgendwie einen Rucksack dabei, also es ist schon nicht ohne. Und wenn es dann keine, also wenn es dann keine ergonomische Wanderkraxe ist, dann merkst du diese 7, 8 Kilo nach so einem, ja, mehreren Stunden Hike ja natürlich doch.
Das heißt, ihr habt auch sehr viel Zeit an einem Ort verbracht und euch damit irgendwas gespielt zum Beispiel oder irgendwie versucht, die Zeit schön zu vertreiben.
Ja, genau. Also wir hatten doch unsere Sportsachen bei. Das heißt, was wir immer dabei haben, sind TRX-Bänder und wir hatten Resistance-Bänder dabei, dass man so Sport auf der Stelle machen kann. Und das würde ich auch allen empfehlen, um dieses Bewegungsbedürfnis ein bisschen auszugleichen, tatsächlich.
Zum Workout dann vor Ort.
Ja, genau. Das ist total wichtig. Aber man kann leider mit so einem jungen Baby nicht die Hikes machen, die man vorher gemacht hat.
Okay.
Kommt wahrscheinlich dann nochmal wieder, wenn das Kind so 1 Jahr alt ist.
Ja, also ich habe einen sehr guten Kumpel, der oder dessen Freundin, also der wird bald Vater und seine Freundin kriegt bald ein Baby und die sind total im Wandermodus drin. Und er meinte zu mir, er will wirklich versuchen, dass sich nicht so viel ändert und dass er von Anfang an eine Kraxe bekommt, wo er auch wirklich mit ihr wandern gehen kann, mit der Kleinen.
Ja, aber die können ja am Anfang nicht richtig sitzen.
Aber dann spannt man die nicht so ganz eng an sich ran. Was ist das denn? Das ist so ein.
Das ist eine normale Trage.
Und die dann, geht aber auch nicht zum Wandern, ja, oder?
Doch, das geht schon, aber es ist halt nicht so ergonomisch wie eine Wanderkraxe, weil du das Kind dann ja auch vorne trägst bei einer Trage und bei einer Wanderkraxe hast du das Kind auf dem Rücken und dementsprechend merkst du es halt einfach.
Okay, ja, spannend. Also werde ich ihm vielleicht mal empfehlen, auch die Folge.
Und dann Punkt 2 ist tatsächlich das Thema Strecke. Du hast ja gerade schon gefragt, ob wir viel an einem Ort waren. Wir hatten nämlich da auch die Vorstellung, okay, wow, wir haben fast 1 Monat Zeit. Wir können ja im Prinzip in Porto ganz im Norden starten und dann südlich Richtung Algarve fahren. Denn wir haben einen ganzen Monat Zeit. Aber mit einem Baby willst du gar nicht so viel Auto fahren. Auch wenn es vermeintlich kurze Strecken sind. Das heißt, unser Learning war im Prinzip, dass wir lieber nach Faro geflogen wären, dort den Camper gemietet hätten und dann maximal bis nach Lissabon hochgefahren wären, um nicht so viel Strecke zu machen mit dem Baby. Weil wir mussten den Camper dann nachher auch wieder in Porto abgeben. Also sind wir quasi einmal hoch und einmal runter und wieder hochgefahren. Und da wäre auch mein Tipp an deinen Kollegen, dass er sich auf jeden Fall weniger Strecke vornimmt. Also weniger ist mehr.
Ja, okay, guter Tipp.
Und Punkt Nummer 3 ist, und dann höre ich auf mit dem Thema, man stellt sich vor, dass man dann ganz viel Zeit zu zweit vielleicht auch hat. Aber also als Eltern meine ich. Ja. Aber im Camper fehlt dir ja der Raum. Also abends bzw. nachts waren in Portugal dann ja teilweise so 12, 15 Grad. Das heißt, es war zu kalt, um vor dem Camper frischer. Zu sitzen. Dafür war es so fresh. Und normalerweise, wenn das Baby abends schläft, machen wir die Babykamera an und gehen ins Wohnzimmer.
Ja.
Aber das kannst du da ja gar nicht, weil es kein Wohnzimmer gibt. Das heißt, du liegst halt auch ab 8 Uhr
daneben.
Und denkst so, okay, wir müssen jetzt die ganze Zeit super leise sein. Wir müssen schon gegessen haben. Weil wir können
und draußen so einen Stuhl, in so einem Campingstuhl mit der Wolldecke ging nicht.
Boah, das war schon echt sehr kalt, wenn dann noch der Wind gefegt hat. Und
Mh.
was du auch nicht vergessen darfst, ist, die meisten Camper haben ja Schiebetüren. Das sind die Details, Kilian. Die meisten Camper haben Schiebetüren und die
Stimmt.
sind ja super laut, wenn du die auf und
Manche
zu
piepsen
machst.
sogar. Den wir haben, der piepst immer, wenn die Tür zugeht. Da macht immer düt, düt, düt,
Ja.
düt.
Und davon, dann riskierst du ja jedes Mal, dass das Kind wieder wach wird, wenn du einmal so wumms die Schiebetür
Ja,
bedienst.
guck, da hätte ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. Ich dachte, das
Habe
ist
ich
ja voll
auch
easy.
null dran gedacht, aber diese Details, wenn du dann da stehst und denkst so,
Ja.
eigentlich können wir jetzt gar nicht mehr so richtig rein und raus gehen oder beziehungsweise halt sehr bedacht,
Ja.
weil sonst wird das Kind jedes Mal wieder wach. Du denkst nicht daran. Ja.
Okay, also du hast auf jeden Fall Learnings mitgenommen, aber insgesamt wart ihr jetzt trotzdem, hattet ihr eine mega Zeit, oder? Was ich so
Insgesamt war
gesehen habe.
es eine richtig schöne Zeit, aber ich war dann tatsächlich auch froh, wieder zu Hause zu sein. Das ist jetzt gerade angesprochen, Komfort, so eine eigene Dusche, die vielleicht nicht auf dem Campingplatz ist. Und ich bin da echt nicht etepetete. Also ich dusche auch am Strand und so weiter. Das ist mir alles total egal. Ich brauche auch nicht jeden Tag einen Campingplatz. Und in Portugal kann man ja auch tatsächlich noch relativ gut wild campen. Das darf man da ja tatsächlich auch.
Ah, echt?
Solange man eben auch, also wir hatten auch eine Toilette bei uns im Camper, das hat dann auch alles funktioniert. Genau, also ich brauche da jetzt nicht super viel Komfort, aber nach 4 Wochen freut man sich dann schon nochmal auf ein eigenes richtiges Bett
Ja,
und
verstehe ich.
eine richtige Dusche, wo man nicht immer wieder auf den Knopf drücken muss, damit das Wasser nachkommt und so.
Ja, voll. Und ich meine, du bist ja angekommen und bist eigentlich direkt wieder auch reingestartet in auch physische Termine, ne?
Ja, weißt du, das Lustige ist, wir sind an einem Freitag sind wir wiedergekommen, am 10. und am 11. hatte ich direkt einen Termin in Berlin beim Berliner Senat und ich bin direkt rüber gedüst nach Berlin.
Alleine aber dann.
Alleine. Aber mein Highlight war eigentlich noch der Rückflug, denn wir sind von der Airline und das war eigentlich ja, ein liebgemeinter Gedanke, aber eher kontraproduktiv. Im Flugzeug wurden alle Familien auf einen Fleck verfrachtet quasi. Also wir saßen
Okay.
quasi alle so relativ weit vorne.
Ja.
4 Babys und ein Kleinkind. Und das war ein später Flug, was für Kinder ja sowieso nochmal so eine Herausforderung ist, wenn sie dann nicht schlafen können, aber eigentlich dringend schlafen sollten, dass sie dann quengelig werden.
Und der Flug ist relativ lange auch, ne? Es ist
Der,
keine 1,5 Stunden.
ich
Es geht
glaube,
ja schon.
3,5 Stunden, ne?
Ja.
Und dann hat mein Baby aber ganz lieb in der Trage geschlafen. Aber wenn ich sie eben vorne in der Trage habe, dann kann ich nicht sitzen. Dann muss ich im Idealfall stehen. So. Das heißt, ich konnte nicht vorne bei den Stewardessen sein, weil die da die Wagen sortiert haben und hinten
Flugbegleiterin.
auch bei der Flugbegleitung, genau. Entschuldigung.
Kein Problem.
Und deswegen habe ich mich in die Mitte des Flugzeuges bei den Notausgängen hingestellt, weil ich halt nicht neben meinen Platz einfach stehen konnte, weil da eben schon eine andere Mutter mit Kind in der Trage hin und her gewippt ist, plus dieses Kleinkind geschrien hat. Also da war die Geräuschkulisse viel zu laut, ne?
Okay, ja.
Und deswegen bin ich mit meinem schlafenden und leisen Baby halt Richtung Notausgang gegangen, weil da auch nicht alle Plätze besetzt waren. Da waren die Gangplätze frei. Und da dachte ich, okay, dann stehe ich jetzt nicht irgendwie jemanden quasi schon auf dem Schoß, sondern ich bin halt einfach da und wippe so ein bisschen hin und her, damit mein Baby weiter schläft. Und dann gibt es eine Durchsage und während der Durchsage dreht sich dann ein Mann, der in der Mitte bei den Notausgängen saß. Also wie gesagt, die Gangplätze waren frei, zu mir hin und sagt mir irgendwas mit einem total grimmigen Gesichtsausdruck. Und ich dachte schon, okay, keine Ahnung, der hat jetzt nicht so einen guten Vibe transportiert, aber ich habe es nicht verstanden, weil in dem Moment halt auch die Durchsage war. Also habe ich einfach nur so gelächelt und so signalisiert, sorry, ich höre Sie gerade nicht, verstehe Sie gerade nicht, weil ich
Ja,
selten
safe.
genau unter diesem Lautsprecher stand. Und dann war die Lautsprecherdurchsage vorbei und dann sagt er so, Ihr Kind schläft, ich denke, Sie können jetzt wieder auf Ihren Platz gehen. Und ich so, ja,
No way.
aber wenn ich mich hinsetze, dann schläft es nicht mehr, weil ich mich ein bisschen bewegen muss in der Trage. Ich finde das langsam nicht mehr lustig, sagt er so. Und ich so, Alter, was denken Sie, wie lustig Sie es fänden, wenn dieses Kind nicht schlafen würde? So,
Ja, hast du aber nicht gesagt, wahrscheinlich in der
ja, habe
Situation.
ich
Hast du
gesagt. Ich habe
gesagt?
nicht
Boah,
Alter gesagt.
stark.
Ich habe nicht Alter gesagt, sondern ich habe einfach gesagt, so, dann fänden Sie es nicht mehr lustig. Seien Sie einfach froh, dass das Kind schläft und dass Sie generell alle Kinder auf dem Flug gerade relativ wütend. So. Und
konnte er nicht schlafen, wenn du da rumstehst?
Er wollte gar nicht schlafen, er saß da halt einfach nur.
Okay. So. Aber finde ich langsam nicht mehr lustig.
Das Lustige war, er hat so ein Psychologiebuch gelesen und da ging es um Beziehungstypen. Der Untertitel war so etwas wie, warum meine Beziehungen nicht funktionieren.
So. Du, Brudi, ich habe da einen Tipp.
Also in die Richtung war der Untertitel. Und,
ja, bravo.
Und dann bin ich natürlich aus Prinzip nicht da weggegangen, weil ich mir halt denke, ey Kollege, du kannst dich für ein Leben ohne Kinder im Privaten entscheiden, aber du kannst dich halt nicht, du hast kein Recht auf eine kinderfreie Welt. So, wenn du
im öffentlichen
Raum unterwegs bist und ein Flugzeug ist halt auch irgendwie ein öffentlicher Ort, dann muss jeder Kompromisse eingehen. Und wie gesagt, das Kind hat ja geschlafen. Ich stand da einfach nur rum. So. Und ich stand ihm auch nicht auf dem Schoß, weil eben noch dieser andere Platz frei war.
Ja.
Und was macht der Dude? Der ruft die Flugbegleitung.
Nein.
Ja, die mich dann wegschicken sollte.
Und haben sie gemacht?
Und die waren halt auch komplett irritiert davon, haben mich dann aber gebeten, nach hinten zu gehen. Und ich noch von wegen, boah, ey, wie unempathisch kann man bitte sein, Sie als erwachsener Mann hier, ne?
Ja.
Hab den noch voll angeranzt, weil ich es unmöglich fand. Und aber die Flugbegleitung war total süß, die ist dann mit mir nach hinten gegangen und hat über den Typen mit mir gelästert.
Sehr schön, okay. Also die fand ich nicht. Aber ich meine, Flugbegleitungen, ich habe auch mal bei Lufthansa gearbeitet, die sind ja schon in der schwierigen Position sehr, sehr höflich zu sein und wirklich auf jede Person einzugehen. Der Gast ist wirklich König im Flugzeug und es gibt eben auch solche Typen. Ich sehe aber auch gleichzeitig auch zum Beispiel auf Instagram immer mehr Videos, wo auch wirklich so Grenzüberschreitungen sind und Flugbegleitungen dann in der Rolle sind, auch wirklich mal ihre Meinung zu sagen. Und das ist dann schon, ich glaube, also ich stelle es mir sehr schwierig vor, wirklich jemanden dann auch wirklich vor den Mund zu fahren oder wirklich zu sagen, über den Mund zu fahren oder zu sagen, das geht jetzt nicht. Aber man versucht wahrscheinlich in der ersten Linie mal die Situation zu lösen, mal so konfliktscheu zu sein. Ne?
Ja.
Und das ist das Einfachste, dich nach hinten zu ziehen.
Ich wollte ja auch keine Szene machen. Also ich habe noch ganz kurz überlegt, so, ne, geh ich da jetzt weiter rein in die Debatte? Mhm. Weil ich es komplett absurd fand, dass er sagt, er fühlt sich durch mich gestört, wenn ich da stehe. Da denke ich mir so, in welcher Weise störe ich sie denn gerade?
Und gab es am Ende nochmal einen Konflikt oder ein Thema? Also als du dann vorbeigelaufen bist, du musst ja nochmal an ihm vorbei.
Eigentlich. Nee, ich bin dann einfach so an ihm vorbeigelaufen, weil ich eben auch nicht riskieren wollte, dass mein Kind wirklich wach wird und tatsächlich dann rumschreit, obwohl ich es ihm irgendwie gegönnt hätte, muss ich sagen. Aber am Ende des Tages ist es dann ja auch mein Stress. Aber das ist so typisch Deutschland. Ich denke mir so, Kollege, du warst gerade im Urlaub, also sehr wahrscheinlich, aber mit seiner Partnerin dort unterwegs. Der war so Anfang 60, würde ich schätzen. Ne?
Mhm. Also hat sicher keine Kinder selber mehr oder keine kleinen Kinder.
Also keine kleinen Kinder mehr, sagen wir so. Keine Ahnung, ob er
genau.
Und da denke ich mir, du warst gerade im Urlaub. Wie kannst du denn mit so einer Laune, mit so einer Energie nach Hause fliegen und schon jetzt, obwohl dein Alltag in Deutschland ja noch nicht mal mehr angefangen hat, also noch nicht, gar nicht angefangen hat, wie kannst du denn so eine Laune haben?
Ja, 100 Pro. Also ich denke mir das ganz oft im Zug auf dem Weg zum Flughafen. Ich habe das Gefühl, wenn ich ICE fahre und am Frankfurter Flughafen vorbeifahre, oder der fährt durch den Frankfurter Flughafen durch, sind die Leute und die Laune der Leute immer am gestresstesten, am schlechtesten, wenn wir an dem Flughafen rum sind, weil da irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht haben sie irgendwie das Gefühl, jetzt sind sie im Stressmodus, weil sie jetzt reisen müssen. Ich denke mir so oft, ihr könntet so viel entspannter sein, wenn ihr jetzt mal den Entspannungsmodus einschaltet. Ein bisschen resilienter seid, ein bisschen empathischer auch seid gegenüber Leuten. Aber die rennen dann zur Tür und rennen raus und habe das Gefühl, geben auch gar keine Rücksicht mehr aufeinander. Also ich habe wirklich das Gefühl, beim Flughafen oder im Flugzeug sind die Leute, vielleicht auch gerade Deutsche, aber ich kenne es auch aus anderen Nationen, echt unentspannt.
Ja, voll. Und dann war da noch dieses eine Kleinkind, der hat tatsächlich ein Junge, der war so 3-4 Jahre alt, der hat ein bisschen Randale gemacht, aber der ist mit seiner kleinen Schwester geflogen, die gerade 3 Monate alt war.
Mhm.
Und die Eltern waren, man muss es sagen, schon irgendwie überfordert, aber dieser kleine Junge war es halt auch. Einfach von der Gesamtsituation, dass er jetzt ein Geschwisterchen hat, dass diese kleine Schwester auf dem Flug so viel Aufmerksamkeit bekommt, dass er wahrscheinlich auch einfach müde ist. Und der hat dann dagegen den Sitz getreten und tatsächlich so ein bisschen Randale gemacht. Und der hätte wahrscheinlich einfach nur eine Umarmung gebraucht, ne?
Ja.
Und wurde stattdessen so angemeckert, und zwar nicht nur von seinen Eltern, sondern auch von den darum herumsitzenden Erwachsenen, die dann auf einmal angefangen haben, über dieses Kind zu lästern. Wo ich mir so denke, Leute, wie böse könnt ihr denn sein? Also
Aber es bringt ja
diesen,
gar nichts, oder? Der ist ja
nein,
nicht
es bringt
kein
gar
Wesen,
nichts.
das es versteht.
Und das hat, also er hat es schon verstanden, dass sich gerade irgendwie so eine Welle gegen ihn aufgebaut hat, ne? Aber das hat vor allem seine Eltern komplett unter Druck gesetzt, dass, also ihn jetzt so ruhig zu stellen, sage ich mal.
Ja.
Und deswegen haben sie ihn dann wiederum angemeckert und waren böse mit ihm. Dabei hätte er, wie gesagt, einfach nur eine Umarmung gebraucht. Und ich glaube, boah, diese ganze negative Energie, gerade kleinen Kindern gegenüber und gerade auch Familien mit Babys gegenüber im öffentlichen Raum, das ist so schlimm. Dabei sind es ja gerade eigentlich die Eltern, die eigentlich am meisten davon gestresst sind, wenn ihr Baby oder ihr Kind im öffentlichen Raum gerade extrem laut wird, also einen Wutanfall hat oder nicht in den Schlaf findet oder so, weil die sich das natürlich am ehesten wünschen, dass sie alle zusammen eine gute Zeit haben und dass hier niemand gestresst ist, ne?
Klar, da muss ich das, glaube ich, wirklich ins Bewusstsein rufen, dass die Eltern nicht entspannt sind und dass die Eltern genauso gestresst sind oder sogar mehr gestresst sind, wenn dann ein Kind schreit.
Ja, weil alle anderen Reisenden kommt, macht euch Kopfhörer auf die Ohren, so.
Genau.
Irgendwie mutet euch da raus quasi,
Ja.
aber die Eltern können es halt in dem Kontext nicht. Und dann so zu reagieren und lautstark über dieses Kind herzuziehen und zu sagen, was das für ein Scheißkind ist, wurde tatsächlich gesagt.
Echt?
Da
Boah.
denke ich mir so, krass, Leute, ihr seid so erwachsen und gleichzeitig so unempathisch. Das ist der Wahnsinn.
Also ich liebe Noise Cancelling Kopfhörer, seitdem ich reise. Also, oder die Erfindung von Noise Cancelling Kopfhörer oder meine Anschaffung von Noise Cancelling Kopfhörern hat mir mein Reisen so erleichtert, weil ich war schon tatsächlich, ich muss schon auch gestehen, ich war schon oft auf Flügen, auch auf Langstreckenflügen, wo ich mich hingesetzt habe und habe gesehen, Mist, die Reihe neben mir sind vier kleine Kinder. Also ich war schon mal in so einem USA-Flug, Nachtflug, neben mir waren die Eltern und ich war in dem Mittelsitz, wo ich dann gefragt habe, wollt ihr euch vielleicht drübersetzen? Ja, mach mal gerne, okay, damit ihr näher bei euren Kindern seid. Und in der Mitte waren dann war die Kinderreihe, vier Kinder und daneben waren dann wieder die anderen Eltern. Und ich gab wirklich mal einen Flug, wo ich noch keine Kopfhörer hatte, wo ich wirklich kein Auge zugemacht habe, weil die in einer Tour Spaß hatten oder auch dann wieder keinen Spaß hatten. Und ich mir dachte, ich reg mich jetzt auch nicht auf, aber ich habe mir schon genau das gewünscht, was dann ein paar Jahre später ich mir angeschafft habe, nämlich so Noise Cancelling Kopfhörer. Und seitdem schaffe ich es ganz gut, da eigentlich dann abzuschalten. Und ich denke mir, lass sie halt machen. Solange sie jetzt nicht wirklich gegen meinen Sitz treten, wenn sie das konstant tun, dann frage ich vielleicht schon mal die Eltern, ob man das irgendwie höflich sagen kann. Oder also wenn wirklich alles vibriert und alles haut, dann muss ich schon. Auch irgendwie bei so einem Langstreckenflug kann ich schon verstehen, wenn man höflich was sagt, aber
Voll,
nicht,
der Ton
ja.
macht die Musik. Ich hatte
Ja,
auch
safe.
mal die Situation im Zug, das war mir dann auch too much. Da ist dann ein Kleinkind mit einer Seifenblasenpistole durch den Zug gerannt. Und es waren überall Seifenblasen. Und im
Finde ich
ersten
mal
Moment,
wiederum ganz witzig eigentlich.
ja, im ersten Moment ist es witzig und du denkst, es ist so lustig, aber wenn du dann da mit deinem Laptop sitzt und der halt zum 20. Mal an dir vorbeirennt und überall diese Seifenblasen so langsam runtersegeln, denkst du dir halt, ah, weiß nicht, muss nicht sein. Und dann ist es
Ja.
auch in Ordnung, das, glaube ich, in einer vernünftigen Art und Weise den Eltern zu signalisieren und zu fragen, hey, habt ihr vielleicht noch ein anderes Spielzeug dabei? So. Aber der Ton macht die Musik und
Ja.
irgendwie ist auf diesem Flug bei extrem vielen Menschen der Ton entgleist.
Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das ist eher ein gesellschaftliches gesamtes Ding, das man da ansprechen kann, dass wir einfach es nicht schaffen, bei Reisen wirklich entspannt zu sein oder uns auch nicht in den Kopf rufen und ins Bewusstsein rufen, dass die anderen Leute ja auch eine Stresssituation haben und man muss eigentlich so ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen. Und ich sehe das so viel gerade in Zügen. Also ich war jetzt auch diesen Sommer viel unterwegs, auch in skandinavischen Zügen da nach Deutschland rein. Ich hatte das Gefühl, ich will jetzt nicht so dieses Riesenfass aufmachen, dass Deutschland da gesellschaftlich einen Bach runtergeht, aber ich hatte das Gefühl, ich war über die deutsche Grenze hinweg und im Zug waren alle unhöflich. Und ich will zur Tür raus und ich bin zum Beispiel ein Verfechter davon, wenn du bei einem vollen ICE, der wirklich so rammelvoll ist, der Zug drin ist rammelvoll und draußen warten die Leute am Bahnsteig und dann geht die Tür auf, dann musst du so eine Gasse machen, wo ältere Leute durchkommen und wo man einfach auch gut aussteigen kann generell. Und dann stehen da so Leute, wirklich erwachsene Leute mit zwei Koffern und stellen sich mitten vor die Tür. Und ich denke mir so, bitte mach doch ein bisschen Platz, und dann kannst du da, weise ich sie höflich drauf hin, dann werde ich angepflaumt, dass ich mich um meinen eigenen Scheiß kümmern soll, mein eigenes Zeug kümmern soll. Und ich denke mir so, bleib doch ein bisschen entspannt, geh doch einfach bitte zur Seite, lass die Leute entspannt rausgehen, du kommst nicht schneller rein, nur wenn du jetzt da vorne stehst, weil die Leute kommen dann gar nicht erst raus.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, das ist bei, also man muss da schon so ein bisschen aufmerksam dem widmen. Vielleicht auch, ja, ich kenne zum Beispiel, also Simon zum Beispiel reist ja extrem viel im Zug und der erzählt mir immer von so viel witzigen Erlebnissen, die er im Zug hat, weil er versucht, die Leute dann mit reinzunehmen und wirklich auch eine gute Zeit zu haben. Ich glaube, letztens ist er gestrandet, hat auch auf LinkedIn gepostet gehabt, ist im ICE gestrandet, weil die wirklich, da ging es eine Stunde lang nicht weiter. Und dann hat er mit dem kompletten Zug ein Spiel gespielt, mit dem ganzen Abteil. Und dann hat er mir auch erzählt, mit so 20 Leuten irgendwie Stadtland-Jugendchecker gespielt und so Stadtland-Fluss-Version und hat dann mit denen so eine Activity gemacht, wo ich mir auch denke, so, okay, das würde ich mir jetzt vielleicht nicht trauen, da 20 Leute in Beschlag zu nehmen. Aber du musst vielleicht auch selber der Change sein, so ein bisschen die Leute einfach mitnehmen und einfach höflich sein auch. Ich glaube, darauf kommt es am meisten an.
Ja, voll. Ja, total. Oh Mann, ey. Wie Gut. geht es dir denn? Also was hast du in den letzten 4 Wochen so erlebt? Ich glaube, du hattest ein Date mit Markus Söder, ne?
Ich hatte ein Date mit Markus Söder und wir haben, wir haben gar nicht drüber gesprochen gehabt. Das fällt mir auch ein. Also ich meine, das war ja schon im September, es war während der Wiesn, also ganz am Ende September. Tatsächlich während der Wiesnzeit. Ich habe ihn noch gefragt, ob er wirklich kommt, weil es wurde mir nicht versprochen, dass er kommen würde tatsächlich. Im Gegensatz zu ein paar Wochen vorher bei Winfried Kretschmann auf der baden-württembergischen Seite. Da wurde ja gesagt, Ministerpräsident ist dabei, er hat das Ganze auch eingeladen. Bei Markus Söder war es eher so, müssen wir mal schauen, ob der Ministerpräsident auch dabei ist, kann ja auch anders sein. Ja,
in welchem Kontext war das denn?
Das war, der CSU-Kontext war bei der CSU-Fraktionsklausur, also wirklich bei der Klausur der ganzen Partei, wo die Parteispitze da war und sich beraten hat. Und ich glaube, das Ganze ging 3 Tage, bei denen im Kloster Banz heißt es, das ist in Bamberg, wo die quasi ihren Sitz haben und dann dort tagen, 3 Tage lang. Und da kommen verschiedene Stimmen, sage ich mal, wurden auch verschiedene Leute eingeladen. Da war dann der BMW-Chef zum Beispiel, auch ziemlich hohe Leute, die dann über ihre Situation gesprochen haben und versucht haben, Impulse zu setzen. Und ich wurde da eben eingeladen, um Impulse für die Jugend zu setzen, um unsere Studie vorzustellen, danach in die Diskussion zu gehen. Und das war in erster Linie erstmal cool, dass man eingeladen wird, dass man dann die Möglichkeit hat, auch da zu sprechen tatsächlich. Jetzt weiß nicht, wie tief ich da reingehen kann, aber zu Markus Söder kann ich jetzt gar nicht mal so viel sagen, weil den habe ich so halb nur kennengelernt. Der saß zwar neben mir tatsächlich, aber unter uns gesprochen habe ich jetzt gar nicht so viel von ihm mitbekommen, weil er eigentlich die meiste Zeit in seinem Handy war und da reingestarrt hat. Und ich persönlich, ich hab ihn in den 2 Stunden, denen ich dort war, 5 Wörter sagen hören und die 5 Wörter waren, ach, wir machen ein Foto zusammen.
Ach krass, okay.
Ja, und auch bei, also als ich dann meinen Vortrag geredet habe, war er nicht vorne, sondern saß er hinten dann mit seinen Referentinnen geredet auch zum Teil. Und dann, als dann die Diskussion war, hat er sich vorgesetzt zu mir und saß dann neben mir, war aber eben echt nur am Handy. Und dann habe ich auch ein paar Mal so ein bisschen in seine Richtung was gesagt, weil ich auch versucht habe, so ein bisschen so einen Anstoß zu geben, weil ich ja eben auch ein paar Wochen davor bei Winfried Kretschmann war, wo der wirklich ja mitdiskutiert hat, der hat sich da Notizen auf seinem Zettel gemacht, da ziemlich engagiert war und vielleicht hätte ich das nicht genau gleich erwarten können, aber es war zumindest nicht so. Also ich möchte tatsächlich eine Lanze brechen für die anderen Personen dort, die waren richtig motiviert und interessiert, die hatten richtig Lust da zu diskutieren. Vielleicht lag es auch daran, dass der Tag, die hatten einen ganzen Tag Sitzung, dass es schon irgendwie 18 Uhr war, vielleicht war auch da ein bisschen Müdigkeit im Raum, aber zumindest von der Ministerpräsidentenseite selber hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass man da an der Diskussion teilnehmen möchte. Aber
wie findest du das?
Also es ist eine Symbolik und ich habe das Gefühl, also die Symbolik, die man mir auch für das Thema gibt, also wie gesagt, die Leute dort und auch die wirklich Minister auch dann im Bayerischen Landtag, die wirklich auch für das Thema, für die das Thema wirklich relevant ist, auf Kultusseite zum Beispiel, die waren wirklich interessiert, hatten richtig Lust, aber er ist ja eine Elephant in the Room und zwar also, den schaut man an, das ist natürlich schon so in Deutschland so eine der schillerndsten Politikfiguren, sehr umstritten auch. Hat auch ein paar Tage vorher, vor der Sitzung, diesen Satz gebracht mit Deutschland ohne die Autoindustrie ist wie eine Frau ohne Unterleib.
Genau.
Also, wo ich mir auch dachte, so könnte man vielleicht auch mal darüber diskutieren, aber es ging gar nicht so weit rein, weil er wirklich überhaupt nicht Teil der Diskussion war. Und das ist dann schon eine Symbolik, muss ich schon gestehen.
Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also er setzt damit ja auch einfach so ein Vibe im Raum. So, er signalisiert damit ja, dass es okay ist, jetzt am Handy zu sein und dass dieses Thema nicht relevant ist.
Vor allem, weil wir wirklich, also ich dachte, wir sind 2025 angekommen und also klar, Handynutzung und Smartphone-Sucht ist ein Thema, auch bei jungen Menschen und wir reden ja viel darüber, aber gleichzeitig reden wir immer noch so viel über die unhöfliche Jugend, die keinen Respekt hat, die nicht zuhört, die nicht aufmerksam ist. Und das hört man ja sehr viel auch von älteren Personen. Nicht von allen, versteht mich nicht falsch. Aber ich habe mir da in der Situation gedacht, boah, da würde ich jetzt gerne auch nochmal die Stereotype rausholen. So die Jugend, die nur noch am Handy hängt. Und also ich meine, es war auch ein Kamerateam vorne, er saß dann irgendwann vorne bei mir bei der Diskussion, bei der Fragerunde. Nur für ein paar Minuten ist er auch wieder hintergegangen, während ich dann geredet habe. Aber das Kamerateam hat dann ganz viele Fotos geschossen, sobald er neben mir saß, was ich auch verstehen kann. Die Fotos habe ich auch gepostet. Aber es gab wirklich von den 10 Fotos, die ich bekommen habe, eins, auf dem er nicht aufs Handy geschaut hat. Und das war in der Sekunde, wo er kurz hochgeschaut hat, da hat er auch nicht so glücklich geguckt. Hey,
kannst du nicht mal die anderen, die Handyfotos hochladen?
Ja, kann man schon mal machen, aber ich weiß.
Symbolik.
Ja. Ich möchte wirklich auch den Termin nicht in die Pfanne treten, weil es wirklich auch konstruktiv war und ich da wirklich coole Gespräche hatte, auch coole Leute kennengelernt habe. Ich das Gefühl hatte, das Thema interessiert die auch. Aber ja, natürlich. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er Teil dieses Themas war.
Also ich mache das bei Führungskräften im Unternehmen ja mittlerweile tatsächlich so, dass wenn sie bei meinen Vorträgen, gerade wenn es um Azubis geht, ne, also wenn es in den Vorträgen um die Führung von Azubis und von jungen Mitarbeitenden geht, dass ich den Führungskräften dann ganz klar signalisiere, dass es jetzt nicht okay ist, am Handy zu sein. Also ich gehe dann zu denen hin. Ich rede dann in meinem Vortrag und gehe dann zu denen hin und halte denen das Mikro hin. Und wie siehst du das? Oder wie sehen sie das?
Geil.
So. Wohl wissen, dass sie gerade überhaupt nicht aufgepasst haben und gar nichts dazu beisteuern können. Und dann sage ich halt, wir können von jungen Menschen nichts verlangen, was wir selber nicht machen. Das heißt, wenn wir jungen Menschen gerade in Ausbildungsbetrieben vorwerfen, ständig am Handy zu sein, und das ist ja ein Vorwurf oder beziehungsweise das ist ja auch ein tatsächliches Thema in Ausbildungsbetrieben, ne? Dass junge Menschen de facto teilweise viel am Handy sind. Und aber das können wir denen nicht zum Vorwurf machen, wenn die Führungskräfte es in so einem Kontext genauso machen.
Ja, zu 100%. Also es gibt natürlich auch Situationen, wo die Leute am Handy oder Laptop sind, weil sie kurz was machen müssen, verstehe ich dann auch, aber also ich erlebe das auch da wirklich, was ich schon mal auch meinte, gerade bei Ausbildungsworkshops, Leitungen, Führungskräfte, die sagen, die sind nur noch im Handy, der Vortrag ist vorbei und die holen instant die Handy raus und sind erstmal so 5 Minuten abgeschalten, weil sie kurz checken müssen, was alles reingekommen ist. Klar, es gibt natürlich, man hat Aufgaben, man hat Bedürfnisse, man hat auch wirklich natürlich Pflichten, Verantwortung, aber das setzt ein Zeichen, wie du gerade sagst, man muss natürlich auch ein bisschen Vorbild da durch die Welt gehen.
Total, und gerade so ein, also ja, gerade auch so ein Ministerpräsident hat natürlich viel zu tun, ist eine wichtige Person, ja, aber er hat ja auch persönliche Referenten. Das heißt, in dem Moment, wo es brennt, sage ich mal, werden sie ihn schon irgendwie signalisieren, hey, jetzt gerade musst du hier direkt antworten oder wir brauchen hier eine Entscheidung für was auch immer.
Ja.
Aber die meisten Dinge können halt schon warten.
Was ich noch interessant fand, war man hat mir immer so gesagt, er sei so witzig, weil man kennt ihn ja auch so ein bisschen aus dem witzigen Kontext in Satire-Sendungen oder also in Interviews mit der Heute-Show, wo er auch ziemlich humorvoll auftritt oder sich da auch vielleicht nicht so ganz ernst nimmt, von seinen Foodblogs oder so, also Markus Söder jetzt. Der hat nicht einmal gelächelt. In den 2 Stunden, außer auf dem Foto, das wir zusammengeschossen haben, habe ich den nicht einmal lächeln sehen. Und ich mir dachte, so entspannt und witzig ist er jetzt auch nicht drauf. Aber vielleicht war das auch wirklich ein stressiger Nachmittag. Also ich möchte es nicht zu sehr urteilen. Aber ich hätte irgendwie gedacht, es wird eine entspanntere Atmosphäre. Man könnte auch einen Joke reißen.
Ach, verdammt, ey. Okay, aber spannend auf jeden Fall, dass du da warst. Was geht sonst so?
Sonst eigentlich arbeiten. Ich meine, auch wir hatten natürlich auch einige coole Podcast-Folgen, die rauskamen, coole Interviews. Es gibt Maria Popov zum Beispiel. Oder,
voll, habe ich die
Folge. Rebecca ist, ja, voll cool. Ja, ich finde auch, dass die echt, echt cool geworden ist. Auch, ich finde das Buch auch nice. Also mir hat es auch ganz, ganz gut gefallen.
Ja. Und aktuell bereitet ihr schon wieder die neue Jugend in Deutschland Trendstudie vor, richtig?
Genau, das wollte ich jetzt sagen. Wir sind voll in Vorbereitungen, in der Fragebogenentwicklung. Und da dachte ich mir, kann man vielleicht auch mal einen kleinen Shoutout hier machen. Wir setzen natürlich Trends fort. Wir versuchen, Fragen weiterzuentwickeln, die wir letzten Jahre schon gestellt haben, um auch wirklich Zeitvergleiche machen zu können. Es wird eine reine Jugendstudie wieder, die wir nächstes Jahr rausbringen. Kein
Also kein
Generationenvergleich.
Generationenvergleich.
Genau, den machen wir nur alle 2 Jahre, weil er auch sehr, sehr teuer ist und aufwendig ist. Wir auch wirklich so Jugendthemen wieder mehr Fokus widmen wollen, dann auch wieder im Jahr dazwischen. Das ist
Jetzt hast du
nächstes Jahr der
gerade
Fall.
gesagt, sehr teuer ist. Das interessiert vielleicht manche Zuhörenden. Wie, also welches Geld steckt dahinter? Wie finanziert ihr die Jugendstudie? Was sind da die Kosten?
Ja, ein guter Punkt. Setze ich mir so voraus, aber dass man das weiß, aber das stimmt natürlich, also weiß man gar nicht. Die Studie finanzieren wir ja selber tatsächlich. Also ich kriege von den Einnahmen erstmal gar nichts, sondern wir müssen die Einnahmen verwenden. Also die Studie verkauft sich ja, um die Studie zu finanzieren, also Daten zu sammeln. Wir sammeln die Daten mit Bilendi. Das kostet also so ein Pool, so ein Panel zu bekommen, Leute, die, also ein Pool an Leuten, das da teilnimmt, Jahr für Jahr, die auch wiederkehren, die muss man bezahlen. Die Leute kriegen einen kleinen Incentive, das sind nur ein paar Cent, aber wenn du, keine Ahnung, 6.000, 7.000 Leute befragst, sogar noch mehr, weil wir haben auch eine Dropout-Rate, dann musst du die bezahlen. Und dann kostet der Anbieter natürlich auch noch Geld, der die Seite hostet. Wir haben auch im Hintergrund noch Ausgaben natürlich.
All die Befragungen digital
Genau.
stattfinden.
Und das kostet tatsächlich einen höheren fünfstelligen Betrag. Also das ist richtig Geld, das man da in die Hand nehmen muss. Und deswegen, wenn wir haben jetzt diesen Generationenvergleich, den wir sehr wichtig finden, gerade um zu schauen, welche Tugenden und Werte haben jung und alt, wie kann man die zusammenbringen. Aber wir haben auch gesehen, 2023, 2025, wo wir das getan haben, gibt es eigentlich keinen Unterschied. Also manche Punkte bleiben ja auch gleich, gerade im älteren erwerbstätigen Alter. Werte, die man vertritt, die bleiben sehr konstant. Da gibt es wenig Unterschiede. Interessant ist dann bei bestimmten Themen wie Wehrpflicht, wie man das findet, soziale Debatten. Da gibt es schon natürlich Verschiebungen über die Jahre hinweg. Aber und ist natürlich auch, wir haben eine Jugendstudie, 14- bis 29-Jährige, das ist eigentlich die Kernzielgruppe und das schauen wir uns nächstes Jahr wieder an.
Ja.
Und da war auch, also wir sind jetzt gerade drin in der Fragebogen Entwicklung und da sind wir gerade im Überlegen, was schauen wir uns genauer an. Ich habe mir vorgenommen, weil es letzten Jahre so spannend war, auch finanzielle Situation weiter zu beleuchten. Also
Ja.
so mein Hauptthema, Schulden war ja bei uns ein Riesenthema, dass wir da immer mehr junge Menschen haben, die Schulden haben. Damit die noch tiefer reingehen, wo kommen die her, wo haben sie wirklich Schulden. Auch Thema Klarnerschulden, da vielleicht mal noch genauer aufzugleisen. Aber falls du, Ronja, oder auch ihr HörerInnen, irgendwelche Themen habt, wo ihr sagt, die könnt ihr mal wirklich bespielen, da würden wir gerne mal was drüber erfahren. Schreibt sie uns oder schreibt sie mir. Also voll
Ja,
gerne.
also ich glaube, ein Thema, also ihr setzt mit dieser Jugendstudie ja auch immer ein Zeichen und die Themen, die ihr dort auswählt, werden dementsprechend vielleicht auch politisch mehr besprochen. Und ich glaube, ein Thema, was wirklich brennt, ist das Thema Wohnraum. Ihr hattet es ja schon in der letzten Studie, ne? Also das, oder ihr schreibt ja auch bei der Frage, welche Sorgen oder welche Themen
Genau.
bereiten den jungen Menschen aktuell am meisten Sorgen. Ich glaube, da ist es ja auch unter den Top 5, das Thema bezahlbarer Wohnraum, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ich war jetzt diese Woche nochmal an der Uni in Dortmund und habe dort mein allererstes Buch, Jung besorgt abhängig, das wurde dort als Theater aufgeführt. Mega nice.
Voll cool.
Und ich denke mir so, 2021 habe ich dieses Buch geschrieben. 4 Jahre später wird es als Theater inszeniert. Der WDR hat das übrigens begleitet. Packe ich den Link nochmal in die Shownotes. Und auf jeden Fall denke ich mir so, ich habe da viele Themen aufgegriffen, wie Rente, Finanzen, Klima, aber eben auch das Thema Wohnraum unter anderem. Und es ist so schade, dass sich halt in den letzten 4 Jahren kaum bis gar nichts geändert hat in vielen Bereichen,
Ne, eher
obwohl
in die andere Richtung, oder?
eher in die
Also,
andere
die
Richtung.
Lage ist prekärer denn je.
Das Buch ist vor der Bundes- oder pünktlich zur Bundestagswahl 2021 erschienen. Das heißt, wenn man so will, kann man sagen, wir hatten 2 Regierungswechsel seitdem. Und es ist dennoch nichts passiert. Und das Thema Wohnraum ist eben so existenziell für
Ja.
so viele junge Menschen, natürlich auch für alle anderen Generationen. Und da würde ich mir echt wünschen, dass ihr dieses Thema noch ein bisschen mehr beleuchtet.
Ja, ist ein sehr guter Punkt. Nehme ich mit. Wir haben Wohnraum, wie du sagst, als Sorge aufgenommen. Welche Sorgen besitzt du aktuell? Und es steigt konstant. Es ist eine Top-Sorge bei jungen Menschen. Es sind Top 5 drin. Unterscheidet sich nie wirklich von anderen Sorgen wie Angst vor Klimaschutz, Angst vor Klimawandel.
Angst vor Klimaschutz.
Nee, die Sorge gibt es geringer bei jungen Menschen, aber die Sorge vor dem Klimawandel oder Sorge vor Inflation, die liegt bei knapp über 50%. Und teurer, knapper Wohnraum ist nur knapp dahinter. Also das
Ja.
nimmt sich nicht viel.
Und
Das ist ein sehr guter
Inflation
Punkt.
und Wohnraumsorge, das ist ja miteinander gekoppelt. Also in dem
Sehr.
Moment, wo ich mehr Geld für meine Lebensmittel und sonst was ausgebe, ne, weil
Safe,
eben
ja.
alles teurer wird, habe ich auch noch mal weniger Geld für die Miete, auch wenn es da sowas in manchen Bereichen sowas wie einen Mietendeckel oder so gibt, ne?
Ja, ich hab zu dem Thema heute Morgen ein Reel gesehen, tatsächlich auf Instagram. Ich pack's mir in die Shownotes. Das war von, ich glaube, von einer jungen Frau, die darüber spricht, was so die Sorgen ihrer Generation sind. Und dass alle Sorgen eigentlich eins vereint, derzeit nämlich teurer, knapper Wohnraum.
Seht ihr auch zurzeit mega viele solcher Videos? Wie zum Beispiel dieses hier, in der eine Studienanfängerin schreibt, dass sie ihre Erstiwoche verpasst, weil sie einfach kein Zimmer findet. Und damit ist sie nicht alleine.
Warum hat mir niemand gesagt, dass es so schwierig ist, eine WG zu finden?
Und weil die jüngere Generation nicht so richtig eine politische Lobby hat und bei den ganzen multiplen Krisen auf der Welt dieses Thema irgendwie total zu kurz kommt, dachte ich, wir sollten mal darüber sprechen. Ich bin übrigens Annika, ich probiere auf Social Media über Zeitgeist und Politik zu sprechen. Wenn dir solche Themen gefallen, dann folgt mir doch gerne. Junge Menschen und vor allem die, die gerade ihre Ausbildung oder ihr Studium beginnen, die haben es wirklich gerade nicht leicht. Also erstmal Teenager sein und Schule während Corona gottlose Scheiße. Multiple Krisen, Kriege, alles wird teurer. Von der Rentenaussicht wollen wir erst gar nicht sprechen. Gottlose Scheiße. Studien zeigen, dass die Gen Z und die Gen Alpha genau deshalb besorgt in ihre Zukunft blicken. Ich finde ja, besorgt ist so ein Wort, das sollte im Wortschatz einer 19-Jährigen gar nicht vorhanden sein. Und dann kommt auch noch Wohnungsnot und viel zu hohe Mieten auf die zu. Dieses Jahr kostet ein WG-Zimmer das erste Mal in Deutschland mehr als 500 Euro, um genau zu sein 505. Die teuerste WG-Miete ist aktuell in München mit 732 Euro. Chillig, Markus. Die Wohnkostenpauschale von BAföG, und das bekommt ja sowieso nicht jeder, beträgt 380 Euro. Und ich bin jetzt kein großes Rechengenie. Aber das passt für mich vorne und hinten nicht. Aber abgesehen davon finden so viele vor Studien oder Ausbildungsbeginn nicht mal ein Zimmer. Es gibt sogar erste Campusse, in denen Studis in den ersten Wochen in der Turnhalle pennen können, um wenigstens ein Dach über dem Kopf zu haben. Ich bin ehrlich, ich möchte mir doch nicht mit meinem Studi-Crush direkt eine öffentliche Toilette teilen. Müssen. Sie hier ist nach 34 Absagen komplett verzweifelt und fühlt sich vom Sozialstaat einfach alleingelassen. Und dann kommen so Headlines wie: Hohe Mieten bremsen das Wirtschaftswachstum. Ach nee, Sherlock, wenn man ganzes Geld für Wohn drauf geht, dann bleibt am Ende doch bestimmt noch was übrig für. Ach ja, für nichts. Ich check auf jeden Fall, dass sich junge Menschen unter diesen Voraussetzungen von der Politik total im Stich gelassen fühlen. Habt ihr auch schon solche Erfahrungen gemacht oder seid vielleicht jetzt gerade auf der Suche nach bezahlbarem Wohnen? Dann schreibt mir doch eure Erfahrungen mal in die Kommentare.
Und das war ein sehr emotionales Reel. Ich fand es sehr, sehr stark.
Gern, ich würde sagen, 38 Minuten Gelaber nur aus unserem Leben. Ich würde sagen, wir machen den Sack zu. Es sei denn, du hast noch etwas auf dem Herzen.
Nö, reicht doch mal wieder hier.
Reicht doch mal wieder, genau.
Ja, wir starten jetzt wieder rein. Die Wintersaison geht jetzt los. Wir haben auch nächsten Wochen coole Themen vor, glaube ich. Und
genau.
Ich freue mich drauf.
Wir haben ganz viele spannende Gäste eingeplant. Wenn ihr Gästewünsche habt, dann schickt sie uns auf jeden Fall. Wir wollen hier wieder mehr coolen Leuten eine Bühne geben, die eben interessante Themen mitbringen. Und ich düse jetzt zurück nach Hamburg. Wir setzen uns jetzt gleich ins Auto, denn heute Abend findet noch eine Veranstaltung der Körperstiftung statt, wo ich in der Jury sitze. Und wir unterstützen junge Start-up-Ideen
sehr cool.
Im Rahmen des Inkubator-Hubs der Körperstiftung. Und vielleicht hole ich da auch noch mal ein paar Leute ran.
Ich freue mich, sehr schön.
Die hier ihre Start-up-Ideen vorstellen, um
coole Sache.
Impact-mäßig die Welt zu verändern. Es sind nämlich alles nachhaltige oder gesellschaftsrelevante Themen, die sie mit ihren Start-ups bespielen. Es ist jetzt nicht,
stark.
Ich will schnell Geld machen, Start-up-Ideen, sondern es sind wirklich Ideen, die etwas bewirken. Nice. Cool, Kilian, ich wünsche dir eine gute Woche.
Wünsche ich dir auch. Bis nächste Woche.
Ciao.
Tschüss.